Domradio weltweit.
Podcast.
Ich begrüße Sie zu 2 Stunden Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Und wir sprechen in den kommenden 2 Stunden über Europa. Denn um die Europäische Union steht es alles andere als gut. Viele Staaten kochen anscheinend ihr eigenes Süppchen, was vielfach zur Uneinigkeit der Gemeinschaft vielerorts führt. Das meint auch das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, das sich auf dem 21. Internationalen Kongress in München mit einem Europa in der Krise auseinandergesetzt hatte. An 3 Tagen vor über einer Woche nämlich. Und das Leitwort lautete: die Krise als Chance für Europa, die Verantwortung der Kirchen. Wir sprechen nun in den kommenden 2 Stunden mit Experten und Kirchenvertretern, die am Kongress teilnahmen und auch die Frage beantworten, was aus kirchlicher Sicht getan werden muss, um die Krise in Europa zu bewältigen. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Der diesjährige internationale Kongress von Renovabis fand erstmals in München und nicht auf dem Freisinger Domberg statt. Grund dafür waren Umbauarbeiten im Kardinal-Döpfner-Haus. Zum Thema die Krise als Chance für Europa, die Verantwortung der Kirchen, kamen die Teilnehmer vom 6. bis zum 8. September in der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München zusammen. Hintergrund für das Thema: die aktuelle Krisenstimmung in allen Teilen Europas. Ich begrüße jetzt dazu im Studio den Organisator des Kongresses, Dr. Christoph Dahm von Renovabis. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Hallo.
Herr Dr. Dahm, warum hat Renovabis die Krise in Europa zum Thema gemacht?
Nun, Sie haben es eben ja eigentlich schon gesagt, die Krise ist wirklich allüberall zu greifen und ich kann eigentlich nur einige wenige Eckpunkte, die eigentlich fast wirklich auf der Straße liegen, erwähnen. Vielleicht zusammengefasst der Begriff der neuen Unübersichtlichkeit, der ja vielen Menschen zu schaffen macht. Wir haben die Globalisierung, wir haben Digitalisierung, es gibt wirtschaftliche Probleme in wirklich allen Ländern, Teilen Europas. Deutliches Kennzeichen für die Krise war ja der Brexit im letzten Sommer. Und dann die Wahlen, die wir jetzt im Frühjahr hatten, Niederlanden, Frankreich. Mit der großen Unsicherheit gibt es da noch stärkeren Rechtsruck. Wie weit setzt der Nationalismus in diesen Ländern fort und wird möglicherweise Regierungen an die Spitze bringen, die das gesamte europäische Modell, diese ganze Idee in Frage stellen. Und dann, das ist natürlich für uns in Mittel- und Osteuropa ganz wichtig, in diesen Ländern hat ja spätestens mit der Flüchtlingskrise bzw. der Reaktion auf die Flüchtlingskrise etwas eingesetzt, speziell in Ungarn, Polen, aber auch überall, was man so als eine grundsätzliche Abkehr oder Abwendung von Brüssel, sehr pauschal jetzt gesagt, Brüssel als Symbol für die Europäische Union nennen kann. Eine Abwendung, bis hin die man auch im Schlagwort wie: wir wollen kein Brüsseler Diktat, wir hatten lange genug ein Moskauer Diktat, und vieles mehr hat sich da festgesetzt. Aber da steckt eben auch mehr dahinter. In diesen Ländern macht sich ein Unbehagen breit. Über ein Vierteljahrhundert nach der Wende haben wohl dort viele Menschen den Eindruck, dass sie etwas abgehängt sind. Nebenbei ein Phänomen, was wir in den neuen Bundesländern ja auch kennen. Das heißt, das hat auch zur Folge eben eine Rückkehr zu alten bekannten Modellen, nationale Vorstellungen, alter Nationalstaat und teilweise noch weiter zurückgreifend 20er, 30er Jahre dieses Jahrhunderts, Beispiel Polen, Beispiel Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, dann weitere Krisen, die gerade im Mittel- und Osteuropa für uns von Renovabis, für unsere Arbeit wichtig sind, aber immer wieder auch etwas in Vergessenheit geraten: der nicht gelöste Konflikt Ukraine-Russland, dann der sogenannte Westbalkan, hier geht es weiter mit Ländern wie Albanien, Mazedonien, Serbien, können sie in der Europäischen Union denn nicht, die fühlen sich auch etwas abgehängt. All das sind Eckpunkte der Krise und die Kirchen reagieren in den Ländern unterschiedlich auf diese Krisenphänomene. Und für uns war es wichtig, all das mal aufzugreifen und darüber zu sprechen.
Mhm. Kann man sagen, dass dieses gesamte Konstrukt, dieses Europäische Haus, grundsätzlich in Frage gestellt wird oder wird es nur kritisiert?
Ich würde sagen, in Westeuropa kann es zum Teil anders sein, siehe Brexit, denn da ist es ja nun so. Da wird es nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Es wird aber schon Kritik geübt, wenn man zum Beispiel also Demoskopen in Polen fragt, wie ist die Stimmung? Also da kann man ganz klar sagen, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist durchaus für ein Verbleiben in der Europäischen Union. Das gilt eigentlich auch für die anderen Länder, die doch zur Europäischen Union gehören. Aber es wird schon Kritik geübt. Also eben auch eine klassische Sache, dass die Europäische Union dort zu sehr nur auf Wirtschaft und Profit aus ist und zu wenig eben auf grundlegende Werte zurückgreift. Das sind wir beim Thema der christlichen Wurzeln. Es fehlt ein Wertefundament. Mhm. Das sind also, eigentlich ist das so ein Kern gewesen, was auch gerade bei den Diskussionen und Gesprächen jetzt beim Kongress Kongress immer wieder herausgekommen ist.
Sie haben ja darüber diskutiert, Sie sagten es bereits, inwieweit lassen sich denn kirchliche Konzepte überhaupt so umsetzen, dass sie dann einen Gegenpol zur Krise bilden? Geht das überhaupt?
Es kommt auch da auf die Länder an und die jeweilige Situation. Da muss man schon genauer hinschauen. Es gibt ein Gesamtphänomen, das versagt. Also 150 Jahre wenigstens ist dieser gesamte ostmitteleuropäische Bereich stark geprägt gewesen, immer von nationalen Erschütterungen, von Kriegen in diesem Umfang und in den Folgen dieser Kriegen, die so in Westeuropa nicht vorhanden sind. Und das hat eben auch ein gewisses Gefühl der Minderwertigkeit und der Abgehängtheit hervorgerufen und natürlich eben die 70 Jahre Kommunismus und mehr. Und da gibt es eben durchaus unterschiedliche Ansätze, wie die Kirchen damit umgehen können. Insgesamt aber ist gerade, was die katholische Kirche angeht, natürlich der Blick und auch in diesen Ländern auf Grundwerte und Grundbefindlichkeiten wie eben auch kirchliche Soziallehre und so etwas wichtig für sie, um auch wirtschaftliche Fehlentwicklungen und vieles andere auszugleichen und im Grunde genommen Wege aus dieser gesellschaftlichen, gesamtpolitischen Krise herauszufinden.
Wir wollen ja im Laufe der nächsten zwei Stunden auch ein bisschen diese kirchlichen Positionen erörtern und da werden wir mit einigen Teilnehmern Ihres Kongresses sprechen. Sie haben 3 Tage lang, haben Sie beraten, Sie haben referiert, Sie haben diskutiert. Grundsätzlich, was ist denn dabei rausgekommen?
Es ist vor allem, also zunächst einmal in den Referaten selber herausgekommen, versuchsweise mal herauszufinden, warum gerade in Polen und auch Ungarn, 2 der Hauptreferenten waren aus diesen Ländern, die Stimmung so ist, wie wir sie kennen. Die hat nur sehr pauschal bei uns auch oft auch leicht abwertend dargestellt wird. Also Polen kehrt zurück zum alten Nationalismus. Schottet sich gerade gegenüber Deutschland ab, aber auch gegen Russland. Und in Ungarn, da ist ja immer der Begriff der illiberalen Demokratie. Was ist das genau? Und da muss man schon mal genauer hinhören und merkt natürlich dann auch zwischen den Zeilen, wenn man mit Gästen aus diesen Ländern, nicht nur mit Referenten diskutiert, da gibt es schon durchaus eine gewisse Begründung. Man muss sich natürlich diesen Begründen nicht anschließen, aber man kann dann besser nachvollziehen. Es geht um das Zuhören, einfach mal hinhören. Wo sind da wirklich die Ängste und Bedenken? Und darüber haben wir intensiv gesprochen. Und interessant war, um mal eine kleine Facette herauszuarbeiten, ein Teilnehmer aus Westeuropa bezeichnenderweise hat gesagt, was wichtig ist für jetzt und für Zukunft in Europa, sind vielleicht 3 Bs. Er sprach von dem Brunnen, der Brunnen, in dem man hineinschauen kann und unten vielleicht wie die alten Wurzeln in der Tiefe zu erkennen, das Wasser unter dem Wasser drin, was aber verschüttet vielleicht ist. Dann ist wichtig Bildung, wirklich Bildung, Kenntnis und Herausbildung, was Europa wirklich ausmacht. Und Kenntnisse, aber auch natürlich Kenntnisse über das, was in den Ländern verschieden ist. Denn gerade in Deutschland und vielen Ländern Westeuropas ist eben das Geschichtsbewusstsein doch relativ schwach entwickelt, gerade was die Länder Mittelosteuropas in ihrer Geschichte angeht. Und das 3. B ist ganz wichtig, der Bürgersinn. Mhm. Und Bürgersinn bedeutet auch nicht nur Demokratie, das bedeutet auch im Grunde genommen Humanum, Menschenrechte. Und da können sich natürlich die Kirchen ganz selbstverständlich auch einklinken. Das ist ja das Urchristliche, das Umgang mit dem Menschlichen.
Also wir halten fest, Brunnen, Bildung und Bürgersinn. Und in diesem Sinne wollen wir dann in den kommenden 2 Stunden viele Menschen sprechen, die bei Ihnen den Kongress mit begleitet haben. Ich danke Ihnen, dem Organisator des Internationalen Renovabis-Kongresses, es war der 21., Dr. Christoph Dahm von Renovabis. Vielen lieben Dank.
Ich danke auch und alles Gute auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Domradio weltweit.
Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Europa, um den im 19. Jahrhundert entwickelten Nationalismus mit seinen verheerenden Folgen zu überwinden. Dies sagte der Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, kurz ZDK, Thomas Sternberg, vor ein paar Tagen beim 21. Internationalen Renovabis-Kongress, der sich in München 3 Tage lang mit der Krise in Europa und den Antworten der Kirche darauf beschäftigt hatte. Sternberg war in seiner Rolle als ZDK-Präsident zu Gast beim Kongress des katholischen Osteuropas. Europa-Hilfswerks Renovabis. Jetzt habe ich ihn an der Strippe. Ich grüße Sie, Herr Sternberg.
Guten Tag, Herr Knopp.
Beim Kongress, da ging es um Chancen in der Krise und um die Verantwortung der Kirchen. Und diese Thematik wurde von rund 200 Fachleuten aus über 26 Ländern diskutiert. Ich frage Sie mal ganz salopp, was haben denn Katholiken mit Europapolitik zu tun?
Ja, zum einen war das hier vor allen Dingen Osteuropa, Ost- und Mitteleuropa, also Länder, die normalerweise nicht so im Fokus der europapolitischen Diskussion stehen, aber außerordentlich wichtig gerade im Moment sind. Ja, Katholiken haben sehr viel damit zu tun, denn ich glaube, katholische Männer und Frauen in Europa dürfte die größte soziologisch beschreibbare Gruppe sein. Mhm. Wir haben tatsächlich eine große Zahl von Katholiken in Europa. Allerdings, wir sind zwar eine Kirche und verstehen uns auch als eine Kirche, aber so richtig viel viel wissen wir dann doch nicht übereinander und wundern uns manchmal, wie anders die Spiritualität und das Glaubensleben in den verschiedenen Ländern ist.
Es geht ja nicht nur um Spiritualität, es geht ja auch um diese politische Entfremdung. Sie selber haben von der wachsenden Entfremdung zu den mittel- und osteuropäischen Partnern gesprochen in einem Vortrag. Befinden wir uns denn wieder in einem zweiten Kalten Krieg?
Nein, so weit ist es natürlich noch lange nicht. Aber
Gott sei
Dank. Wenn die schrillen Töne hört, die jetzt vor allen Dingen auch aus Polen wiederkommen, da tröstet es mich schon sehr zu hören, dass die Bischöfe dort zur Mäßigung aufgerufen haben. Denn schließlich waren es die polnischen und dann die deutschen Bischöfe, die den Aussöhnungsprozess mit Polen 1965 in Gang gesetzt haben. Und es waren übrigens auch nicht zuletzt die Laien, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken mit Persönlichkeiten wie Bernhard Vogel, Albrecht Beckel, Vinzenz Lissek und vielen anderen, die diesen Aussöhnungsprozess betrieben haben, die das Maximilian-Kolbe-Werk gegründet haben und übrigens dann auch nach 1990 die Gründung von Renovabis betrieben haben. Das heißt also, hier haben katholische Laien in Deutschland immer schon eine Verantwortung wahrgenommen. Und ich habe den Eindruck, im Moment, wo der europäische Gedanke in einigen Ländern an Attraktivität zu verlieren scheint, sind wir besonders aufgerufen, zu zeigen, dass dieser Europagedanke auch etwas mit unserer christlichen Überzeugung zu tun hat.
Das muss man dazu sagen, Sie sprechen gerade, um den Hörern das zu erklären, von den Forderungen nach Kriegsentschädigung, nach Reparationsleistungen in Polen, die da jetzt gestellt worden sind. Papst Franziskus hat mal über Europa gesagt, Europa sei müde. Meint er genau das damit, was Sie eben angesprochen haben?
Ja, die Müdigkeit Europas, die meinte er allerdings wohl auch damit, dass er den Eindruck hatte, dass Europa sich auf seine eigenen Stärken zu wenig besinnt, dass Europa zu wenig Impulse setzt aus dem, was es stark gemacht hat. Und da fand ich Papst Franziskus besonders stark, als er den Karlspreis bekommen hat. Da hat er gesagt, Europa sei immer dann stark gewesen, wenn es seine großen Fähigkeiten ausspielte. Die Fähigkeit zur Kreativität, versteht jeder. Und dann überraschenderweise zum Dialog und zur Integration ausgespielt hätte. Und das stimmt tatsächlich. Guckt man einmal in die europäische Geschichte, war Europa immer dann besonders stark, wenn es sich in der Lage zeigte, andere Tendenzen, andere Strömungen aufzugreifen und zu integrieren. Denken Sie nur an Thomas von Aquin oder Albert den Großen.
Sie selber haben sich für die Einheit in Vielfalt ausgesprochen. Ist denn genau diese Vielfalt nicht möglicherweise auch ein Teil der Ursache für die Spannungen?
Ich glaube, dass Europa immer schon geprägt war von einerseits einer Vielfalt, aber eine Vielfalt, die Bestandteil einer Einheit ist. Europa ist von seiner christlichen Prägung her, von seiner gemeinsamen Geschichte her, vor allen Dingen für mich zunächst etwas Gemeinsames, das man abgrenzen kann auch zu anderen Kulturen, die eben anders sind, nicht schlechter, nicht besser, nur anders. Und aber in diesem Gleichen gibt es eine Fülle von Unterschieden, von Schwerpunkten. Eins stimmt ganz sicher nicht. Das ganze Geschwätz von einer französischen, einer deutschen, einer italienischen Kultur, die gegeneinander abgrenzbar wären, so wie man das im Gefolge der deutschen Reichsgründung 1871 bis in die Kunstgeschichte hinein formuliert hat, das hat sich als grober Unfug mittlerweile erwiesen.
Um dem entgegenzuwirken, plädieren Sie ja auch für persönliche Kontakte und auch Netzwerke. Ganz konkret mal, was genau bedeutet das denn für jeden einzelnen Christen?
Ja, ich denke, das Wichtigste sind wirklich persönliche Begegnungen, persönliche Kontakte, die man auf möglichst breiter Front wahrnehmen soll. Wenn sich Menschen kennen, wenn sie sich untereinander verständigen, miteinander sprechen, dann geschieht Aussöhnung. Und dafür brauchen wir auch wieder Kontakte einer neuen Generation. Wir hatten die große Generation der Aussöhnung mit Polen, mit Persönlichkeiten wie Masowiecki oder Bartoszewski. Thema war vor allen Dingen die deutsche Kriegsschuld, die deutsche Ostgrenze, die polnische Westgrenze und ähnliche Fragen, die Shoah. Das sind die Fragen, die heute natürlich nach wie vor wichtig sind, aber mit einer neuen Generation müssen wir über die Bildung eines Europas sprechen, in dem Polen, Franzosen und Deutsche, Ungarn, Slowaken und Tschechen, Italiener, Spanier und Griechen selbstverständlich dazugehören und einen neuen Kontinent aufbauen.
Sie haben eben diese ganzen Länder angesprochen in Europa. Müssen wir eigentlich die Kunst der Kommunikation wieder lernen, um auch interkulturell verstanden zu werden?
Ja, Kommunikation ist einfach der Schlüssel für alles. Und die persönliche Begegnung ist die Grundlage. Das lässt sich auch nicht theoretisieren, das lässt sich nicht nur durch Bücher machen. Und ich würde mich ja schon freuen, wenn wir auf unseren Reisen, auf unseren Urlaubsreisen, die Menschen, die wir da antreffen, nicht nur begreifen als jemand, der den Kaffee bringt und der dafür sorgt, dass das Hotel in Ordnung ist, sondern dass wir sie wahrnehmen als Bürger eines Landes, das vielleicht so spannend ist, dass weit über das, was wir uns touristisch ansehen, hinausgeht.
Sie waren beim Renovabis-Kongress, da geht es um Osteuropa und ich frage Sie abschließend, was haben Sie davon mitgenommen, von diesem Kongress nach Hause?
Ja, für mich war fast das Wichtigste diese Frage, dass Europa zu wenig in die in seine Seele investiert hat. Und dass wir wahrscheinlich nach 1990, bei der Aufnahme der vielen Länder, die dann 1997 und später dazugekommen sind, dass wir diese emotionalen Elemente, die für jemanden, der in den 50er, 16 Jahren den Europagedanken betrieben hat und kennengelernt hat, selbstverständlich waren, dass wir darüber eigentlich viel zu wenig gesprochen haben. Dass wir mit der Aufnahme der neuen Länder nicht diese Grundimpulse des Europäischen, diese Emphase, die ein Helmut Kohl hatte, wenn er als Student deutsch-französische Schlagbäume eingerissen hat, der war ja immer getrieben von diesem Europagedanken, dass wir diese Emphase des Europagedankens nach 1990 eigentlich viel zu wenig vermittelt haben und viele Beitrittsländer wahrscheinlich den Eindruck gehabt haben, Europa, das ist vor allen Dingen eine gigantische Bürokratie in Brüssel, das ist ein merkwürdig undurchschaubarer Apparat, aber nicht ein Gebilde, das auch emotionale Elemente bietet, wie Verfassung, wie Hymne, wie Flagge, wie Staatlichkeit, wie gewählten Repräsentanten und ähnliche Dinge.
Dann hoffen wir, dass die Menschen sich auch zukünftig wieder mehr für Europa interessieren. Ich bedanke mich bei Ihnen, dem Präsidenten des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, kurz ZDK, Thomas Sternberg. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Domradio weltweit.
Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis. Mit einem internationalen Festakt ist in der Ukraine die Bibliothek der ukrainischen katholischen Universität in Lemberg eingeweiht worden. Neben geistlichen Würdenträgern der ukrainisch-katholischen Kirche nahmen auch zahlreiche Spender und Förderer aus Nordamerika und Westeuropa an der Zeremonie teil. Aus Deutschland war eine Delegation unter Führung des Berliner Erzbischofs Heiner Koch anwesend. Das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis hat die Universität in den vergangenen Jahren mit rund 2 Millionen Euro gefördert. Zur deutschen Delegation gehörten auch der Vizepräsident des Deutschen Bundestages Johannes Singhammer sowie Renovabis Hauptgeschäftsführer Pfarrer Christian Hartl. Vor der Einweihung hatten sie an einem feierlichen Gottesdienst im östlichen Ritus teilgenommen. Die 1994 wiedergegründete ukrainische katholische Universität in Lemberg hat seit 2002 Universitätsstatus. Es handelt sich um die bislang einzige griechisch-katholische Universität in Osteuropa. Der Vatikan hat die Bedeutung Russlands für Friedensprozesse im Nahen Osten und in der Ukraine unterstrichen. Das Land habe große Verantwortung für den Aufbau des Friedens, sagte der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin nach seiner Rückkehr aus Moskau. Die russische Regierung müsse sich bemühen, übergeordnete Friedensinteressen über alle anderen zu stellen, hieß es. Parolin zog damit eine positive Bilanz einer 4-tägigen Reise nach Moskau und Sotschi, in deren Rahmen er mit Präsident Wladimir Putin, Außenminister Lavrov sowie dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill I., zusammengetroffen war. Hinsichtlich des Konflikts in der Ukraine forderte Parolin zur Freilassung der Gefangenen auf, um den Friedensprozess weiter zu beleben. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko macht sich vor dem Hintergrund des Konflikts mit Russland für eine eigenständige nationale orthodoxe Kirche in seinem Land stark. Die Ukraine habe das Recht auf eine Landeskirche, sagte er bei einer Ansprache vor dem Parlament in Kiew. Er habe das Ehrenoberhaupt der Orthodoxie, Patriarch Bartholomäus I. von Konstantinopel, in einem Brief gebeten, die orthodoxe Kirche in der Ukraine als eigenständig anzuerkennen. Die politische Führung der Ukraine sei entschlossen, dieses Problem zu lösen, das seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 auf der Tagesordnung stehe, so Poroschenko. Bartholomäus I. und die mehr als ein Dutzend orthodoxen Landeskirchen erkennen bislang nur die russisch-orthodoxe Kirche an, die in der Ukraine über zahlreiche Pfarreien verfügt. Konstantinopel und die Weltorthodoxie lehnen hingegen mit Rücksicht auf Moskau das 1992 gegründete Kiewer Patriarchat und andere unabhängige orthodoxen Kirchen in der Ukraine ab. Erzbischof Feofan, der Vorsteher der Berliner Diözese des Moskauer Patriarchats der russisch-orthodoxen Kirche, ist tot. Er starb am vergangenen Montag nach mehrmonatiger Krankheit im Alter von 63 Jahren. Seit 1991 war Feofan Bischof von Berlin, zunächst für die damalige Diözese von Berlin und Leipzig, seit Dezember 1992 nach deren Vereinigung mit den beiden anderen russischen Bistümern von Berlin und Deutschland. 1996 wurde er zum Erzbischof ernannt. Er war der bisher am längsten amtierende Vorsteher der Berliner russischen Diözese. Seine vom Moskauer Patriarchat nach dem Zweiten Weltkrieg nach Berlin entsandten Vorgänger blieben in der Regel nur etwa 2 bis 5 Jahre in diesem Amt. Der Weltjugendtag 2022 könnte womöglich in Tschechien stattfinden. Die tschechische Bischofskonferenz werde sehr bald mit einem entsprechenden Antrag an die Regierung in Prag herantreten, berichtete Radio Prag. Das Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 40 und 30 Jahren aus aller Welt wird vom päpstlichen Laienrat mit dem jeweiligen Gastgeberland organisiert. Der Weltjugendtag 2016 fand im polnischen Krakau statt. Daran nahmen nach Veranstalterangaben mehr als 2 Millionen Menschen teil. 2019 wird das Großtreffen in Panama ausgerichtet. Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis.
Domradio weltweit.
Die Krise in Europa als Chance, das ist das Thema dieser Sendung und damit greifen wir das Themenfeld des 21. Internationalen Renovabis-Kongresses auf. Gekommen waren rund 200 Teilnehmer nach München, darunter auch die Rechtswissenschaftlerin Professor Dr. Irina Lipowicz aus Polen. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie und alle, die uns jetzt hören.
Frau Professor Lipowicz, Sie haben in einem Vortrag bei Renovabis zu bedenken gegeben, dass die EU die Seelen der Menschen vergessen habe. Woran machen Sie das fest?
Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in Europa gemeinsam für eine bessere Zukunft sorgen. Aber so ein bisschen wie in der Bibel, wo man mehr als Martha dachte als Maria, dachten wir immer vor allem materielle Probleme der Osteuropa und Mitteleuropa waren besonders dringend. Und das war auch so. Es wäre schwierig, den Menschen in meinem Region Europa zu predigen, wenn sie über Lebensstandard eher denken müssten. Es ist jetzt besser geworden, aber wir haben die Seele vergessen. Die Rechtsstaat Europa war dann nicht so im Vordergrund getragen.
Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in Ihre Heimat reinschaue, nach Polen, da gibt es ja aktuell große Spannungen jetzt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ihrer Heimat, also Polen. In Ihrem Land haben sich jetzt aktuell Politiker für eine weitere Kriegsentschädigung, also für Reparationsleistungen seitens Deutschland ausgesprochen. Ist das der richtige Weg der Versöhnung? Das klingt nach viel, viel Spannungen und viel Diskussion.
Vor vielen Jahren haben wir gedacht, ich kann hier eher die Generation der Reformer repräsentieren. Und wir haben vor vielen Jahren einen anderen Weg gegangen. Jetzt wird das heftig kritisiert. Man zeigt, und das habe ich auch im Referat gesagt, es gab auch Versäumnisse, die dann Grund für diese Verbitterkeit und für die neuen Erwartungen auch gestärkt haben. Es gab vieles Gutes. Wir haben zum Beispiel über Entschädigung für Zwangsarbeiter damals darüber gearbeitet. Aber da die Idee war, der deutsche Staat gibt etwas, aber auch die deutschen Firmen werden stark nachhelfen, damit die Menschen nicht für 4 Jahre Arbeit in Mauthausen als Zwangsarbeiter in einem Steinbruch für 100 Euro dafür Entschädigung bekommen. Eigentlich wirklich nur die Häftlinge der Konzentrationslager haben eine Entschädigung bekommen. Und jetzt die neuen Regierenden stellen das alles zusammen. Sie stellen die Quoten, die anderen westlichen Länder bekommen haben. Die zeigen, dass Polen damals gar nicht unabhängig war. Und dass man uns erklärt hatte, ohne unseren Willen, dass Sowjetunion Polen entschädigt von ihren Reparationen, was natürlich nie kam. Das alles, wenn man das nicht im Sinne der Zukunft, sondern Abrechnung mit Vergangenheit interpretiert, bringt vielen Menschen eine Hoffnung, dass irgendwelches großes Geld in der Geschichte noch wartet. Aber Sie haben recht. Das wird große Spannungen zwischen Polen und Deutschland geben.
Sie setzen dem einen Gegenpol entgegen. Sie sagen, Europa ist eine Wertegemeinschaft. Was trägt denn die Kirche, besonders auch die polnische Kirche, dazu bei, diese Werte, die europäischen Werte, wieder zu festigen?
Die polnische Kirche, auch wie auch die polnische Gesellschaft, ist gespalten. Ich habe auch gezeigt, wie verschiedene Ansichten repräsentiert werden. Und was hier zustande kommt. Es ist aber wichtig, dass die wichtigsten Personen der polnischen katholischen Kirche jetzt eine klare Stellung zu Sachen der Verfassung und Rechtsstaat bezogen haben. Ich meine jetzt vor allem Primas von Polen und der Primas Polak, wie auch von Vorsitzenden des Bischofskonferenz. Für viele Polen waren diese Wörter sehr willkommen und sie haben auf diese Wörter sehr gewartet. Renovabis-Kongress war so wichtig, weil wir uns wirklich der Aufgabe widmen müssen, die Wahrheit über Europa auch in Polen, in unseren Ländern zu erzählen. Die Gegner von Europa haben hier ein entstelltes Bild gewährleistet.
Und deswegen sagen Sie, man muss Europa festigen. Beispielsweise haben da auch die Medien eine große Verantwortung. Sie sprechen sich zum Beispiel für europäische Fernsehsender aus, zum Beispiel einen europäischen Nachrichtensender. Das wäre ein guter Anfang. Finden Sie das?
Ja, also wir wissen, dass jetzt die öffentliche Meinung in der Welt eigentlich zwischen CNN, Al Jazeera und verschiedenen anderen, aber auch Russia TV, irgendwie in einem medialen Wettbewerb stattfindet. Europa ist stumm. Es gibt Euronews, die sehr sachlich sind. Aber wer verbringt schon seinen Abend in Europa, um Euronews zu sehen?
Ich wollte auch die Einheiten zu schauen.
Haben Sie das letzte Abend auch gemacht? Und wenn wir das nicht erreichen, dann sind wir einfach wehrlos gegen anderen Strömungen. Nicht nur das, aber auch ein Einheitsalarmtelefon für Menschenrechte. Ich habe betont, dass es kann nicht so sein, dass Europa nur aus Wettbewerb Gesang und Erasmus-Studenten dieses Gemeinschaftsgefühl erzielt. Und Medien, darunter sehr stark katholische Medien, haben hier eine große Aufgabe, weil ich betont habe, dass gerade katholische Medien in unseren Ländern oft das verzerrte Bild von Europa unterstützt haben.
Dann frage ich Sie abschließend, Sie stehen ja in engem Kontakt mit Renovabis. Was kann Renovabis als Hilfsorganisation dazu beitragen, damit das europäische Haus wieder gefestigt wird? Was kann eine Hilfsorganisation, ein Hilfswerk wie Renovabis dazu beitragen?
Ganz viel. Renovabis, ich möchte zuerst meine Dankbarkeit für so viele Initiativen von Renovabis ausdrücken, aber ich wollte auch sagen, dass Renovabis sich verstärkt im Dialog mit verschiedenen Gesellschaftsschichten widmen kann. Und sie kann ganz viel erreichen, wenn man ein bisschen Schwerpunkt ändert von der reinen karitativen Arbeit, die so wichtig immer war, zu dem Punkt, wo man vor allem auch, wie gesagt, sich über die Seele der Menschen Sorgen macht, wo man über Staat, Recht, Demokratie und auch unsere Stellung zum Beispiel zur Sache der Flüchtlinge artikuliert.
Das sagt Professor Dr. Irena Lipowitz aus Polen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und hat am 21. Internationalen Renovabis-Kongress zum Thema die Krise in Europa als Chance teilgenommen. Ich danke Ihnen, Frau Professor Lipowitz. Wir sprechen auch in dieser Stunde über die Krise in Europa, die sich unter anderem an nationalistischen und populistischen Bewegungen festmacht. Ein dreitägiger Kongress mit Renovabis in München hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Der Politikwissenschaftler und Publizist Dr. Andreas Püttmann, er war vor Ort und er beschrieb in einem Referat die deutsche Sicht auf die Krise. Ich begrüße ihn. Guten Tag, Herr Dr. Püttmann.
Guten Tag, Herr Knopf.
Frage ich Sie direkt mal aus deutscher Sicht, woran leidet denn Europa?
Naja, es hat einerseits praktische politische Probleme von großem Ausmaß, Migrationsdruck, noch schwelende Finanzkrise, große Wohlstandsunterschiede, Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa und den schon angesprochenen Populismus. Aber in meinem Vortrag ging es mehr um gravierende Wertedifferenzen, die diesen politischen Lösungen zum Teil im Weg stehen. Ganz wichtig dabei ist, dass Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat als die wichtigsten Vorzüge der Europäischen Union im Westen auf Rang 1 stehen in Umfragen, im Osten auf Rang 4. Und das zeigt schon, in welche Richtung es geht.
Ja, ist denn darin die europäische Krise begründet, also in diesen unterschiedlichen Wertvorstellungen? Würden Sie das so sagen?
Ja, weil das hat Auswirkungen, nicht? Die Werte werden in Osteuropa noch sehr traditionalistisch verstanden. Als wäre man sozusagen mit dem Kommunismus in den Kühlschrank oder in die Tiefkühltruhe gelegt worden und jetzt wieder aufgetaut und auf dem Stand von vor einigen Jahrzehnten. finden. Also das Bild ist wirklich sehr stark von Vaterlandsliebe, Familie, kultureller Homogenität geprägt. Zum Teil auch in Kompensation zu Wohlstandsrückständen wird es betont, so ein bisschen dann auch vom hohen Ross gegenüber dem dekadenten Westen. Da kann man sich dann selbst mal stark fühlen. Und das ist verbunden mit Intoleranz gegenüber religiösen, ethnischen und sexuellen Minderheiten. Da gibt es zum Beispiel die Frage, hätten Sie Probleme damit, mit einem jüdischen Kollegen zusammenzuarbeiten, einem muslimischen Arbeitskollegen oder einem homosexuellen Arbeitskollegen, wogegen ja auch nach Katechismus überhaupt nichts spricht. Und da haben Sie Werte von über 90% im Westen, die sagen, hätte ich keine Probleme mit gewissen Abstufungen. Also bei Muslimen haben wir so 80-90%. Und im Osten haben sie dann also erheblich geringere Werte. Und hier sind also offensichtlich autoritäre Muster konserviert. Und es herrscht auch zum Teil ein Mangel an politischer Bildung, was den Eigenwert der Demokratie angeht. Nicht die Demokratie wird nur policybezogen beurteilt. Also was kommt für mich am Ende dabei heraus? Im Wesentlichen ein Lebensstandard. Aber dass Demokratie einen Eigenwert hat im Sinne der Freiheit und der Entfaltung des Individuums, und zwar jedes Individuums, das wird zu wenig gesehen.
Zu welchen Schlüssen kommen Sie diesbezüglich, wenn Sie das so vortragen? Wenn Sie sagen, der Osten, der ehemalige Ostblock, der ehemalige Warschauer Pakt, also die Länder, die damit zu tun hatten, ist das immer noch rückständig?
Also in gewisser Weise muss man leider sagen, schon rückständig. Ja, es sind zum Teil Wertvorstellungen wie bei uns in den 50er Jahren und also insbesondere in dem Punkt eben Akzeptanz von Minderheiten. Und dazu kommt dann noch ein Materialismus, der ja auch vom Kommunismus gepredigt wurde, jahrzehntelang. Aber ich meine, es gibt ja nicht nur diese Alternative, entweder Lebensstandard oder demokratische Rechte und Freiheiten. Man könnte auch beides wertschätzen.
Also ich finde, ich habe ja auch Ihr Referat gelesen und Sie würdigen darin, auch wenn ich das richtig verstehe, den Wert der Demokratie in diesem Zeitalter populistischer Strömungen. Und Sie sagen auf der anderen Seite, die christlichen Kirchen in autoritären Strukturen, die machen etwas falsch. Und da sprechen Sie besonders die russisch-orthodoxe Kirche an. Was macht die denn falsch?
Ja, es gibt zwei Grundverständnisse, scheint mir, von Christentum. Und das, was wir etwa in Russland antreffen, aber auch in etlichen Staaten Osteuropas, obwohl die eben nicht besonders russlandfreundlich sind, aber von der Struktur her ähnlich, da ist Religion ein Identitätsmarker und eine Ordnungsmacht. Also Christentum gilt hier als ein System von Geboten und Verboten, als eine vorgegebene Ordnung, in die man sich einzufügen hat. Übrigens auch als guter Staatsbürger, zumindest mit Respekt vor der Kirche, wenn man schon nicht hingeht. Also Christentum ist so eine Art Political Correctness in Russland geworden. Die Mehrheit bekennt sich jetzt wieder dazu, aber kaum einer geht zur Kirche und wird wirklich intrinsisch, also von innen her auch von christlichen Geboten gesteuert. Und das andere Grundverständnis ist eben das, was von dem Menschen als Ebenbild Gottes ausgeht, das zur Freiheit berufen ist und im Zentrum politischen Denkens zu stehen hat. Und dieses etwas archaische Verständnis von Christentum als Ordnungsfaktor und auch Herrschaftsinstrument, was es in Russland immer war, das liegt näher am Islamischen, als den Betreffenden lieb ist.
Sie setzen dem Ganzen ja auch so eine Art ehrliches Christentum entgegen. Sie sagen, Kirchen, ich zitiere, sind ein wichtiger Bildungsträger und Akteur internationaler Verständigung. Also das führt dann auch zur Geborgenheit und zur Lebenszufriedenheit der Menschen. Fehlt es denn demnach an Christen mit Überzeugungskraft in Europa?
Also erstens, es stimmt und man kann das aus mannigfachen Umfragestudien ersehen, dass das Christentum wesentliche Beiträge zur Herzens- und Gewissensbildung leistet. Also Hilfsbereitschaft, soziales Denken, Engagement, soziales Vertrauen auch. Das sind ganz wichtige Früchte, schöne Früchte des Christentums. Nächstenliebe, Demut und Gelassenheit, könnte man sagen. Also exakt das Gegenteil von Rechtspopulismus, der nämlich durch Empathielosigkeit, Hybris und Daueraufgeregtheit gekennzeichnet ist. Nur dieses Gute, was das Christentum hervorbringt, übrigens auch den Lebensschutz, ja, das Tötungstabu, wie keine andere Bevölkerungsgruppe sind kirchennahe Katholiken in Deutschland gegen die Todesstrafe, gegen Abtreibung, gegen aktive Sterbehilfe. Dieses Gute wird nicht automatisch von der Gesellschaft dankbar angenommen. Das muss man sich also mal abschminken, dass sozusagen das in vieler Hinsicht vorbildliche auch der Christen im Durchschnitt, dass dies nun ein Widerspruch wäre zu dem massenhaften Verlassen des Christentums und der Kirchen. Allerdings, ich will mich dann sozusagen als Vertreter auch ja meiner Kirche gar nicht so herausreden. Es gibt auch Antizeugnisse, aus dem Raum der Kirchen, die dazu beitragen, dass man so wenig erfolgreich ist. Denken Sie nur etwa an die Limburger Affäre und da an die Missbrauchsaffäre. Mhm. Sowas bleibt natürlich im kollektiven Gedächtnis hängen.
Deswegen frage ich Sie abschließend, was jetzt die Problembewältigung in Europa betrifft. Was trägt denn zur Problemlösung bei? Ist das dieses aufrechte Christentum, von dem wir eben sprachen, oder ist es einfach die Wahrung der Demokratie, oder ist es beides?
Also wir müssen natürlich für beides eintreten und ich glaube, es besteht auch ein innerer Zusammenhang. Was wir meines Erachtens tun müssen, und zwar sitzen da Demokratie und Kirche quasi in einem Boot, Kirche als Schutzmacht der Aufklärung, würde ich sagen, ist immer wieder den Dialog auf allen Ebenen zwischen Ost- und Westeuropa suchen. Wir haben ja viele Verbände und Gruppierungen und Initiativen. Es geht hier wirklich darum, mit Argumenten zu überzeugen. Also Dialog, politische Bildung und notfalls auch wirtschaftlicher Druck. Es geht natürlich nicht, dass die EU im Grunde nur instrumentalisiert wird als eine finanzielle Melkkuh, wo Regionalförderungsprogramme in Anspruch genommen werden. Und ansonsten sagt man, mit eurer Demokratie und euren Menschenrechten und eurem Minderheitenschutz geht uns mal nicht weiter auf die Nerven und mit euren Flüchtlingen. Also da werden wir nicht bereit sein, unseren Wohlstand zu exportieren, aber unsere Werte und Ideale nicht.
Sagt der Politikwissenschaftler und Publizist Dr. Andreas Püttmann. Er hat den Renovabis-Kongress besucht und mit mir über die Krise Europas aus deutscher Sicht gesprochen. Vielen Dank, Herr Dr. Püttmann.
Ganz schön.
Wenn wir auf die Krise in Europa schauen und dabei das Thema des 21. Internationalen Renovabis-Kongresses aufgreifen, dann dürfen wir einen ganz wichtigen Player bei der Verantwortung der Kirchen für Europa nicht außer Acht lassen, und zwar die russisch-orthodoxe Kirche. Ihre Sicht auf die Krise Europas erklärt uns jetzt Frau Dr. Alena Alschanskaya. Sie ist Osteuropa-Historikerin, und zwar an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, und sie hat am Renovabis-Kongress auch teilgenommen. Beim Kongress über die Krise in Europa als Chance haben Sie die russische Orthodoxie, angegriffen. Die Kirche als Anhängsel und als Erfüllungsgehilfin der russischen Regierung unter Putin, das war zumindest so, wie ich das verstanden habe, was Sie vorgetragen haben. Hat denn die russisch-orthodoxe Kirche kein Interesse an einem, ich sag mal, funktionierenden Europa?
Ja, das ist eine gute Frage, ob die Kirche Interesse an einem funktionierenden Europa hat. Also sie hat natürlich Interesse an Europa, und dieses besondere Interesse entstand Ende 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Russland dem Europarat beitrat und die Osterweiterung der EU voranging. Und mit dem Impetus Europa ist unser gemeinsames Haus ist sie zu den europäischen Akteuren gekommen und wollte ihren Beitrag zur Mitgestaltung Europas leisten. Ihr Hauptmotiv war, wir konnten während der Sowjetzeit an der Ausarbeitung der europäischen Prinzipien nicht teilnehmen. Deshalb sollen diese jetzt unter Berücksichtigung unserer Position neu gedacht bzw. revidiert werden. Und dafür gründete die Kirche zwei Vertretungen, eine in Brüssel 2002 und eine zweite beim Europarat in Straßburg 2004. Allerdings hatte die Kirche offensichtlich kein Interesse an der eigentlichen europäischen Agenda, sondern drängte darauf, sich als Vertreterin der Zivilgesellschaft Russlands sowie der russischsprachigen EU-Bevölkerung möglichst unter den EU-Institutionen formell zu verankern und eigene und eigentlich wenige Themen bei jedem passenden oder auch nicht ganz passenden Anlass durchzusetzen. Beispielsweise zählte die russisch-orthodoxe Kirche mit der ständigen Kritik der Universität der Menschenrechtsidee darauf ab, die europäische Menschenrechtspraxis in Frage zu stellen bzw. deren Wirkungskreis einzuschränken und damit die Fälle der Menschenrechtsverletzungen in Russland zu relativieren. Und insgesamt ist die Rhetorik der Kirche mit Jahren und vor dem Hintergrund der Spannungsbeziehungen zwischen Russland und der EU europakritischer und distanzierter geworden. Man beschäftigt sich aktuell eher mit eigenen Integrationsprojekten und nutzt die EU eher als Negativfolie für die eigenen von ihr propagierten Werte und Prinzipien.
Also kann man sagen, Europa ist weniger für die russisch-orthodoxe Kirche eine Herausforderung, sondern eher eine Last.
Ja, ich würde sagen, die ROK sieht insgesamt die europäische Krise und Europa weder als Chance noch als Last, sondern als eine Gelegenheit, mit Hilfe der Rhetorik über die Krise Europas eigene Profilierung als eine Alternative dem gottlosen Europas durchzusetzen.
Und ich habe gedacht, gerade als ich Patriarch Kyrill mit Papst Franziskus getroffen habe, dass sie dort aufeinander zugehen und dies möglicherweise auch positive Auswirkungen auf Europa haben könnte.
Also ich würde sagen, mit insgesamt zu dem Zustand der Kirche unter dem Patriarch Kirill mit seinem Amtsantritt lassen sich tatsächlich viele Änderungen beobachten, sowohl in der Struktur der Kirche, in ihren Verwaltungsmechanismen und Entscheidungsprozessen, als auch in der Annäherung der Kirche an den russischen Staat. Durch eine Reihe administrativer Reformen verlieh Patriarch Kirill der Kirche eine Struktur, die der vom Putin aufgebauten staatlichen zentralistischen Struktur, der sogenannten Putins Machtvertikale, sehr ähnlich ist. 10 Tagen vor dem Treffen wurde dies bei dem Bischofskonzil gar nicht erwähnt. Und wir sollen auch die darauf folgenden Reaktionen der antiökumenischen Kreisen der russisch-orthodoxen Kirchen in den Blick nehmen. Also viele Austritte aus der ROK, offene Briefe mit Verurteilung oder Aberkennung des Patriarchen folgten darauf. Und ein großer Teil der aktiven orthodoxen Gläubigen war tief enttäuscht und bezeichnete diese Handlung des Patriarchen als Verrat. Es gab also kein innerkirchliches Konsens bezüglich dieses Treffens. Also dieses Treffen hat zur Verbesserung des Images Russlands und der russischen Kirche natürlich beigetragen, sowie auch dazu, dass Russland sich doch als Beschützer der christlichen Bevölkerung im Nahen Osten erfolgreich inszenierte und damit auch der Rechtfertigung seiner Militäraktivitäten in Syrien beizutragen versuchte. Also meiner Meinung nach, die Initiative dieses Treffens unter solchen Umständen kam eindeutig vom Staat.
Sie kommen ja auch zu dem Ergebnis, die russisch-orthodoxe Kirche hat sich bis jetzt als kein zuverlässiger Partner Europas erwiesen. Dann schauen wir mal kurz in die Zukunft zum Abschluss. Kann sich das überhaupt noch ändern?
Ich glaube nicht, dass die Einstellung der Kirche zu Europa und zu den europäischen demokratischen Werten sich ändern würde, bevor die Situation im russischen Staat sich ändert. Also nach dem Zerfall der Sowjetunion herrschte die Hoffnung, dass die Kirche als zivilgesellschaftliche Institution, die während der atheistischen Zeiten stark gelitten hat, eine Stimme der Schwachen würde. Es ist jetzt nicht der Fall. Sie legte ihren Schwerpunkt nicht auf die Mission und Neuevangelisierung der Bevölkerung in Osteuropa, sondern auf die Kooperation und Nähe zum Staat, bis diese Symphonie ihr gewisse institutionelle oder sogar persönliche Vorteile bringt. Ich sehe einen deutlichen Fortschritt in der Positionierung der katholischen Gemeinschaft gegenüber der sogenannten Krise Europas. Also diese alarmierende Stimmung wird durch einen solchen pragmatischen und vielversprechenden Begriff der europäischen Lerngemeinschaft deutlich relativiert und die Rede über die Krise Europas aus meiner Sicht verschleiert viele äußerst positive Entwicklungen in der europäischen Gemeinschaft und überlässt denjenigen, die aus diesem Krise ein politisches oder populistisches Kapital schlagen möchten, ein effektives rhetorisches Instrument, um sich in der Öffentlichkeit besser zu stellen, als es tatsächlich ist. Und die russische Kirche gehört zu denjenigen, die keine konstruktive Position annehmen, sondern nur leere Parolen verstreuen und damit eigene Schwächen und Mängel verdecken. Also mein Appell an die europäischen Akteure und an die europäischen Christen wäre, lassen Sie diese unbegründete und pauschale Kritik nicht unbeantwortet. Die europäische Seite soll mit ganz konkreter Argumentation reagieren, weil dies gerade ist, was die Vertreter der russischen Kirche in der Diskussion vermeiden.
Sagt die Osteuropa-Historikerin Dr. Alena Altschanskaya. Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen lieben Dank.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Renovabis hilft und heute unterstützt Renovabis ein Projekt für Menschen mit Behinderung in Rumänien. Simon Corbella von Renovabis weiß mehr.
Im Projekt, das ich heute vorstellen möchte, geht es um Menschen mit Behinderung in Rumänien und es geht eben um die Möglichkeiten, die es vor Ort gibt oder um die Möglichkeiten, die es vor Ort eben nicht gibt. Es ist leider oft so, dass Familien mit behinderten Familienmitgliedern vor Ort auf sich allein gestellt sind. Isolation und Ausgrenzungen sind häufig Erfahrungen, die sie machen. Es gibt wenig gute behindertengerechte Schulen, auch wenig Therapiemöglichkeiten für viele Fälle von Behinderung. Auch Betreuungseinrichtungen sind vielerorts noch nicht so verfügbar. Dazu kommt, dass auch die staatlichen Unterstützungen oft sehr gering sind. Es manchmal so ist, dass zustehende Gelder nur schleppend oder gar nicht ausgezahlt werden. Darüber hinaus ist es auch ein Thema immer wieder, was wir zu hören bekommen von unseren Partnern, dass die Barrierefreiheit in öffentlichen Einrichtungen, aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln sehr, sehr schlecht nur gewährleistet werden kann. Das heißt, auch bei Fahrten zu Therapiemaßnahmen kommt es immer wieder dann zu Problemen, weil es einfach nicht rollstuhltechnisch ausgelegt ist. Und das gibt auch immer wieder Probleme eben vor Ort. Bei unseren Projektpartnern im rumänischen Satu Mare, das ist die Caritas vor Ort, gibt es viele Familien, die sich melden. Viele bringen auch Geschichten mit, also auch tragische Geschichten von Kindern, die einfach aufgrund der Behinderung dann nicht in die Schule können oder in der Schule dann in Klassen abgeschoben werden, weil einfach auch die Schuldirektion sagt, wir können das nicht leisten, wir schaffen das nicht. Und das ist oft ein täglicher Kampf, in dem auch die Angehörigen oft drunter zu leiden haben, wo sie viel auffangen müssen, auch viel leisten müssen, viel aushalten müssen. Und für die betroffenen Kinder selber natürlich auch, für die Erwachsenen auch, dass sie oft darunter leiden, auch das Gefühl zu haben, nur noch eine Belastung zu sein und nichts mehr beitragen zu können. Das wird auch oft dadurch noch verstärkt, dass sie eben nicht die Möglichkeit haben, wirklich eine Schulbildung zu erfahren, später eine Ausbildung zu machen oder überhaupt einen Beruf erlernen zu können. Und dass dadurch diese Abhängigkeit und dieses Gefühl, eine Belastung zu sein, noch verstärkt wird. Bei der Caritas Satu Mare ist es jetzt so, dass sie ein spezielles Haus, das Haus Perla, eingerichtet hat. Das ist so ein Therapie- und Reha-Zentrum. Und Jugendliche und Erwachsene kommen dorthin und das Ziel ist es eben, dass sie lernen, ein selbstständiges, eigenverantwortliches Leben führen zu können oder zumindest, dass es verstärkt wird. Die Tendenzen, die schon da sind, dass man das noch verstärkt, dass man darauf hinarbeitet. Das hat oft auch viel mit der Arbeit am Selbstvertrauen, am Selbstwertgefühl zu tun. Ganz schön sind dann so Programme, so gemeinsame Ferien, Freizeiten, wo sie einfach auch Sozialkontakte erfahren können und dass viele Teilnehmer, das wird uns berichtet, dann aufblühen und einfach dann auch quasi Kontakt zu anderen suchen und das gerne tun. Die Programme in dem Haus sind sehr individuell gestaltet, also es ist so, dass die Teilnehmer ganz gezielt in Bereichen unterstützt werden, die für sie am wichtigsten sind. Ganz oft sind es auch ganz grundsätzliche Dinge. Manche lernen dann kochen, spülen, andere erhalten dann Physiotherapie, wieder andere können dann sogar schon an Ausbildungs- oder Fortbildungsprogramm teilnehmen, um dann später eben tatsächlich eine Arbeit finden zu können. Das alles ist immer ausgerichtet auf das Ziel der Eigenständigkeit und der Selbstverantwortlichkeit, das eben zu stärken. Es gibt auch schon einige Erfolgsgeschichten. Es gab zum Beispiel einen jungen Mann, der hatte von Geburt an einen schweren Gehörschaden und er hatte zwar die ganze Sonderschule besucht, konnte aber weder lesen und schreiben am Ende und auch die Taubstummensprache konnte er nicht lernen. Er hat es aber jetzt geschafft, nachdem er da ein paar Jahre war, eine eigene Sozialwohnung zu bekommen und arbeitet jetzt mittlerweile als Gärtner in einer Firma in Satu Mare und geht eben im Haus Perla, ist nach wie vor verbunden und geht jetzt auch auf so einen Kurs für landwirtschaftliche Grundkenntnisse, um sich da eben weiterzubilden in dem Bereich. Für uns von Renovabis ist die Arbeit des Therapie- und Reha-Zentrums wirklich sehr wertvoll. Es ist eine Unterstützung, die sowohl den Menschen mit Behinderung, aber auch den Familienangehörigen zugutekommt. Gerade die zunehmende Eigenständigkeit, das wird uns immer wieder berichtet, bewirkt auch eine zunehmende Zufriedenheit bei den Menschen mit Behinderung, aber eben auch bei den Beteiligten. Gerade für Eltern ist es schön zu sehen, wenn ihre Kinder sich wieder gut entwickeln oder sich überhaupt gut entwickeln und gut entfalten können. Deswegen unterstützen wir das ganz gerne und wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns bei diesem Projekt unterstützen. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Simon Corbella von Renovabis. Sie haben es gehört, Sie können dieses Projekt für Menschen mit Behinderung in Rumänien, das Reha-Projekt, unterstützen oder ähnliche Projekte, die Sie tatkräftig finanzieren können mit Ihrer Spende. Klicken Sie einfach auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und natürlich die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken.
Domradio weltweit.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Beim internationalen Renovabis-Kongress in München haben die Teilnehmer nicht nur über die europäische Krise gesprochen, sondern auch über die Möglichkeiten der Kirche, aus dieser wieder rauszukommen. Beeindruckt hat dabei der Vortrag des ungarischen Theologen und Sozialwissenschaftlers Professor Dr. Dr. András Matétot. Sein Thema, ich nenne es jetzt, verwundete Identitäten in Ostmitteleuropa, sozialwissenschaftliche Diagnosen und kirchliche Therapiechancen in der Zeit der europäischen Krise. Genau darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Professor Matétot.
Schönen guten Tag.
In Ihrem Vortrag bei Renovabis, da haben Sie insbesondere die Gesellschaft und die Politik in Ostmitteleuropa diagnostiziert. Sie kamen dabei zu dem Ergebnis, dass die Menschen in den entsprechenden Staaten, also in Ostmitteleuropa, lethargisch sind, und zwar in Bezug auf Demokratie und Wahrheit. Wieso ist das nach all den Jahren der kommunistischen Herrschaft und der Unterdrückung der Fall? Warum sind die Menschen lethargisch?
Man hat an eine bestimmte Art und Weise über Demokratie gedacht. man hatte in unseren Ländern ja überhaupt keine Erfahrung mit Demokratie. So Demokratie bedeutete irgendwie ein Gegenteil von Diktatur und ein Gegenteil von Armut. Und viele meinten, also wenn wir Demokratie haben, dass wir dann flott gehen und dann das politische Systemwechsel wird auch ein Wohlstandwechsel bedeuten. Das ist aber ausgeblieben. Und daher viele Menschen heute sagen, dass Demokratie keine richtige Lösung in diesen Ländern sind und sagen auch, schau, die ganze Europäische Union hat ständig nur Diskussionen, aber geht nicht richtig voran. Also dieses Vorbild, was man sozusagen von Westen ausgeliehen hat in der Zeit der Wende, dieses ideale Bild scheint auch nicht mehr so ideal zu sein. Und die Wahrheit, meine ich, die Grundlagen des Menschseins, also nicht unbedingt religiöse Wahrheiten nur. Und viele denken heute, und ich erfahre das in unseren Ländern auch, dass im Endeffekt man nicht Wahrheiten hört, sondern irgendwie interessegeleitete Leitsätze. Und heute ist dieser Leitsatz gut und wichtig und morgen oder schon Nachmittag ein anderer. Und daher die Menschen in dieser absolut komplexen Welt denken, es gibt keine Wahrheit mehr, es gibt nur zügellose Interessen.
Aber noch schlimmer als die Lethargie oder als noch furchtbarer als die Lethargie haben Sie die sogenannte verwundete Identität der Ostmitteleuropäer bezeichnet. Was zeichnet denn diese Verwundung aus?
Also ich bin immer wieder in Westeuropa gefragt, warum sieht so Osteuropa aus? Warum Ungarn oder die Ukraine oder Slowakei oder Bulgarien so euroskeptisch ist und so solche rechtsradikale Züge immer mehr anhäuft? Und dann kann ich nur antworten, weil diese Gesellschaften schwerwiegende historische Wunden in sich tragen, zum Beispiel die ständige Änderung der Staatsgrenzen und der Mangel an staatlicher Souveränität, die Wechsel oder die Umtausch der Bevölkerungen, die Verhinderung der Muttersprache bei der Minderheiten, die Verfolgung von Andersdenkender, manchmal religiösen Menschen. Das sind alle so große Hindernisse, so große Wunden, würde ich sagen, die geschlagen worden sind, gerade in dieser Region Europas, die manchmal als Zwischenregion zwischen großen Hegemonien liegende Region bezeichnet ist. Und daher sage ich, diese Sachen, wo der Spitze dieses ganzen Berges bedeuten die Genozids.
Und da setze ich jetzt an, Herr Professor Matatot, denn Sie setzen diesen Wunden etwas ganz Besonderes entgegen, nämlich therapeutische Ansätze aus dem Christentum. Sie sagen, dazu zählt zum Beispiel die christliche Interpretation der Wunden Jesu. Jetzt frage ich Sie, vielleicht können Sie das für den allgemeinen Verbraucher oder für den Otto-Normal-Hörer und die Hörerin erklären, warum wirken genau diese Wunden heilend auf die geschichtlichen Wunden der Osteuropäer?
Die christliche Möglichkeit dabei ist, dass Christen, die wirklich an Gott glauben und nicht nur Taufschein-Christen sind, diese Christen können aus der Erfahrung, dass Jesus befreit, dass Jesus selber seine Wunden als ein Zeichen der Kontinuität seiner Persönlichkeit getragen hat. Er trag dieses Leiden als die Wirklichkeitszeichen seiner persönlichen Existenz und hat aus diesen Leidenserfahrungen Leiden von anderen Menschen anerkannt und einen anderen Zugang dazu gewonnen. Also in dieser Region, sehr viele Menschen haben ihr Vertrauen verloren ineinander, in den anderen Menschen. Dieses Vertrauen kann zurückgewinnen werden, wenn man weiß, die anderen Menschen haben auch ihre Wunden.
Sie sagen, die Kirchen soll mit einer sogenannten Soft-Power-Strategie der verwundeten Identität entgegenwirken und sie fordern natürlich zur Lösung der Krisen auch gut ausgebildete Priester. Was kann das alles bewirken?
Also es gibt hier sehr viele Länder, wo Christentum noch etwas zählt. Und selbst in solchen Ländern, wo die praktizierenden Christen in deutlichen Minderheiten sind, wie zum Beispiel in Bulgarien oder Slowenien oder in der Tschechischen Republik. Dennoch dort gibt es hervorragende Persönlichkeiten, die aus dem Christentum kommen, Priester oder Nichtpriester, aber manchmal mehr Priester, die eine Alternative für eine falsche Anwendung oder falsche Ausnutzung oder Instrumentalisierung der Verwundungsgeschichte aufzeigen können. Und sie haben eine große gesellschaftliche Prestige, auch bei Menschen, die nicht gläubige Menschen sind. Ich denke, dass dieser Weg, wie diese Menschen aufzeigen, ist ein Weg für die Kirchen, für die großen Christlichen, die eine große Chance, wirklich adäquat zu handeln und adäquat zu denken. Natürlich, es ist sehr schwierig für die Kirchen, das zu tun, aber sie sind dafür fähig, weil es gibt sehr viele gut funktionierende Kirchengemeinschaften, es gibt sehr gute Ordensgemeinschaften, es gibt herausragende, positive Persönlichkeiten unter Priester. Also das ist der Weg, was gegangen werden soll. Und man muss dafür natürlich ein Freiheits-, auch ein politischer und ein kultureller Freiheitsraum für die Kirche gewinnen. Und das bedeutet natürlich, dass man einen größeren Abstand von der bestehenden Regierungspolitik nehmen soll.
Ich finde auf jeden Fall interessante Therapiechancen, die Sie aufgezeigt haben bei Renovabis. Bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch. Der ungarische Theologe und Sozialwissenschaftler Professor Dr. Dr. András Matte-Tóth war das. Ich möchte Sie wie immer an dieser Stelle darauf hinweisen, wenn Sie für Menschen in Osteuropa spenden möchten, so können Sie dies bei Renovabis tun. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen danken. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Und damit zusammen mit Professor Dr. Matte-Tóth sage ich auf Wiederhören. Am Mikrofon war Bernd Knopp.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.